ich möchte heute Morgen weitermachen, da anknüpfen, wo ich bei meiner letzten Predigt vor 3 Wochen aufgehört habe. Ich habe mit dem Psalm 23 geendet und ich habe über Jesus, den guten Hirten, gesprochen. Und ich möchte heute über den Psalm 23 predigen und mit uns, also gemeinsam, Vers für Vers durchgehen und gucken, was da so für uns drin steckt. Und da bete ich zu Anfang noch. Herr Jesus, wir kommen vor dich und wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen können, dass wir dich erkennen können, verstehen können. Und wir wollen unsere Herzen heute Morgen öffnen für dein Reden, für dein Wirken und für die Wahrheit und die Kraft, die in deinem Wort steckt, Herr. So kommen wir vor dich und ich bitte dich auch, hilf mir in rechter Weise zu predigen. Mach du alles lebendig. Ohne dich ist alles nichts, Jesus. Amen. Amen. Also der Psalm 23. Wollen wir den mal zusammen lesen? Ich habe ihn jetzt nicht als Folie, aber ich würde mal vorsprechen, er ist ja nicht so lang, aber dann sprechen wir ihn gemeinsam. Ich spreche vor, ihr könnt das nachsprechen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen. Hier ist die Rede vom guten Hirten. Und der Psalm ist geschrieben von David. Und wenn man darüber predigt, könnte man eigentlich schon darüber eine Predigt halten, dass das anfängt mit einem Psalm Davids. Weil da steckt schon so viel drin. Und wir werden im September fängt es an, wir werden eine Predigtserie auch über den David haben, über 6 Wochen lang, über sein Leben, was wir daraus lernen können. Da freue ich mich sehr drauf, das wird sehr gut. Und deswegen will ich da heute nur ein paar Zeilen zu sagen. Wer hat eigentlich diesen Psalm geschrieben? Das ist König David, ein Mann vom Fach. Also wenn der hier vom guten Hirten und von den Schafen schreibt, dann ist er vom Fach, denn er war selbst Hirte. Und das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen heutzutage, dass der junge David zwischen 12 und 15 Jahren, also der muss so 13, 14 gewesen sein, sagt man, als der draußen auf dem Feld alleine bei Wind und Wetter in der Einsamkeit, in der Dunkelheit, mit allen Gefahren die Schafe seines Vaters hütete. Das ist eigentlich kaum vorzustellen. Und die Zeit war eben geprägt von Gefahren, die lauerten, von Verantwortung, von Einsamkeit. Und das hat sowas von seinem Charakter geformt und gebildet und seinen Glauben wachsen lassen. Und es waren entscheidende Vorbereitungen für seine spätere Rolle auch als König. Er schrieb viele Psalmen in der Zeit. Er lernte sein Instrument perfekt spielen. Er nutzte die Zeit richtig gut. Darüber werden wir dann noch in der Predigtserie sprechen. Und wir finden so viel von Gottes Herz in Davids Charakter. Es heißt ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir lesen von David: Dein Knecht weidete die Schafe seines Vaters und kam ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Ein 13-, 14-jähriger Junge, und ich glaube, dass das wahr ist, was hier steht, dass der mit so einem Eifer, mit so einem Verantwortungsbewusstsein seiner Aufgabe nachgekommen ist. Und es heißt nicht umsonst, dass Gott sagt, dies ist ein Mann nach meinem Herzen. Wir sehen das doch auch bei Jesus, haben wir vor 3 Wochen auch gehört. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Jesus ist bereit, sein Leben für uns zu geben. Das hat er bereits getan, für uns Schäfchen. Und David war bereit, für die Tiere sein Leben zu geben und hat mit Löwen und Bären gekämpft. Der muss die Schleuder perfekt beherrscht haben. Der muss seinen Stab perfekt beherrscht haben, dass er selbst mit einem Löwen und einem Bären anlegen konnte. Ja, und David schrieb diese Psalmen, also diesen Psalm, aber nachdem er dann viele Höhen und Tiefen erlebt hat, in seinem Glaubensleben, auf seinem Weg mit Gott. Er erlebte Flucht, König Saul trachtete nach seinem Leben, er versteckte sich in Höhlen, man wollte ihm sein Leben nehmen und er erlebte Gottes Führung eigentlich in allem, was er tat. Und er erlebte aber auch seine eigene Schwachheit, seine eigene Sünde und Begrenztheit. Da werde ich nachher noch kurz was sagen. Und dieser David schreibt diesen Psalm 23. Wollen wir mal reingehen zusammen, was der David schreibt. Wir haben es eben gelesen. Erster Vers. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. David, also er spricht hier von dem Gott als dem Hirten. David wusste genau, dass die Schafe, die er hütete, was Versorgung, Führung und Schutz angeht, völlig dem Hirten ausgeliefert sind. Komplett. Und nicht nur David, sondern die ganze Bibel ist betont immer wieder dieses Bild zwischen Gott, der Hirte, und die Menschen, die Schafe. Das sehen wir immer wieder. Jesus gebraucht dieses Bild auch oft. Und interessant ist ja, er spricht von uns nicht als Löwen oder als Tiger, sondern er spricht von Schafen. Einem, ja, sagt alles, oder? Einem sehr demütigen Tier, das sehr abhängig ist und das sehr speziell ist auch in seinem Sozialverhalten. Also Schafe sind Herdentiere, die haben starken Herdentrieb, sind sehr sozial, sie folgen instinktiv der Herde, fühlen sich nur in der Gruppe sicher. Sie orientieren sich an ihren Artgenossen. Ein Schaf trifft fast nie, also selten, wenn es verloren geht, ja, eine Entscheidung, wenn es verloren geht, dann schon. Aber es folgt eigentlich der Bewegung der Gruppe. Es trifft seine Entscheidung mit den anderen. Es läuft so mit. Es hat ein super Gedächtnis, das ist außergewöhnlich für Nutztiere. Es kann sich bis zu 50 Gesichter merken, seine Artgenossen, aber auch von Menschen. Das zeigen Studien, dass die sich Gesichter merken können. Und die haben eine emotionale Intelligenz. Also die zeigen Emotionen wie Angst, Freude, Unruhe und Neugier werden bei Schafen beobachtet. Bei uns auch, oder? Also sehr leicht bei uns zu beobachten, diese emotionale Intelligenz. Und sie reagieren sogar auf die Zustände anderer Schafe, auf die Emotionen anderer Schafe. Das kann man beobachten. Es ist verrückt, das ist sehr außergewöhnlich. Und auch wenn wir uns manchmal so fühlen und aufführen wie Löwen und es gerne auch so wären, bleiben wir Schafe, die einen Hirten brauchen. Das sagt uns die Bibel. Und ich habe das selbst auch so erlebt in meinem Leben. Ich hatte Anfang 20, da fühlst du dich eh wie so ein Löwe, wie so ein Tiger, stehst voll im Saft. Also so ging es mir in der Zeit. Und dann, ich war Schlagzeuger in der Band, ich habe Fußball gespielt und ich habe mir irgendwie so zum Ziel gesetzt, oh, ich will der Beste, dieses Jahr will ich der beste Torwart werden. Ich war im Tor in Ebernburg. Und habe trainiert und bin joggen gegangen, war im Wald mit der Schnellste, obwohl ich eigentlich auf dem Platz nur rumstehe. Aber so einen Ehrgeiz hatte ich. Und auch beim Schlagzeug habe ich viel geübt und so und wollte irgendwie so der Beste in allem werden. Keine Ahnung, das war so in meinem Kopf drin, so richtig ehrgeizig. Und Dann beim Fußball auch, ihr kennt, manche von euch kennen das vielleicht, du gehst in eine Vorbereitungszeit rein und man geht in den Wald joggen, man hat Testspiele, man hat Trainings. Und dann war ein zweiter Torwart da und wir waren ungefähr gleich gut. Und dann ging es darum, wer macht das Rennen? Ich wusste, er hat gesagt, also wenn ich nicht erster Torwart werde, dann verlasse ich den Verein, dann wechsle ich. Ja? Und das hat mich natürlich auch gepusht. So, und dann Vollgas gegeben in den Trainings, alles gut gemacht, Testspiele, mega. Ich bin wirklich, ich hatte Flügel im Tor. Ich bin ja nicht der Größte, aber ich weiß nicht, wie ich da die Bälle aus dem Winkel gekratzt habe. Jedenfalls habe ich den Trainer und die Mannschaft beeindruckt und habe das Rennen gemacht, wurde erster Torwart. Ja, Moment, wartet mal. Das ist nichts, wozu man applaudieren kann. Weil das erste Spiel geht los, das erste Spiel der Saison. Und es ging, wir hatten eine super Mannschaft und es ging um den Aufstieg in die Landesliga, glaube ich sogar. Und wir waren eine gute Truppe und dann hatte ich das Rennen gemacht oder ich irgendwann am Anfang und dann ging es auf einmal nicht so gut. Ich habe mal einen Ball mitgebracht. Wer kann gezielt schießen? Also muss jetzt nicht hier bolzen, aber wer kann einen Ball gerade schießen? Flach. Spielt hier jemand Fußball aktiv noch? Hat jemand aktiv gespielt? Michael, hast du mal aktiv gespielt? In der Jugend? Ja, das reicht. Komm, du gehst ja jetzt noch joggen und so. Also, fit genug bist du. So, dann haben wir ein Spiel. Ich natürlich voll stolz, dass ich das Rennen gemacht habe. Und dann ist eine Spielsituation, wo der Gegner irgendwie den Ball verhaut und der Ball kommt angekullert. Also du kannst gleich mal ganz leicht auf mich schießen. Und ich natürlich mega cool. Schieß mal. Das war mein erster Auftritt. Könnt ihr euch vorstellen, wie peinlich das war? Und das erste Spiel war verloren. Ja, und so ist das. Und dann kam eine Verletzung rein, Snowboard gefahren, viel zu schnell, Bänder gerissen in der Schulter. Dann war ich bei den letzten Spielen, wir sind sogar in die Relegation reingekommen. Es ging dann wirklich um den Aufstieg, da war ich dann verletzt. Also wir haben es irgendwie trotz meiner Schwächen doch noch geschafft in die Relegation. Aber da habe ich mich dann verletzt und dann konnte ich gar nicht mehr spielen. Und habe gemerkt, naja, so ein Löwe, wie du gedacht hast, bist du doch nicht. Du bist ganz schön abhängig von äußeren Faktoren, von deiner eigenen Schwachheit und so, die kommen kann, ohne dass man es merkt. Du weißt gar nicht, warum du so ein Tief hast auf einmal, sportlich oder so. Und ich habe gemerkt, ja, ich bin doch irgendwie, dann kam nämlich auch Gott in mein Leben, so langsam habe ich mich beschäftigt, habe Gottes Wort gelesen, kam hier in die Gemeinde und habe festgestellt, hey, da gibt es einen Hirten, der mich führen will. Und habe immer mehr gelernt, auf ihn zu vertrauen, auf ihn zu hören. Und habe gemerkt, hey, ich bin ein Schaf und ich habe einen guten Hirten. Und dem kann ich folgen und mit dem wird's gut. Wenn ich ihn an erster Stelle setze, dann brauche ich mich nicht abzuhackern und zu bemühen, mich selbst zu erfüllen, sondern er tut es. Und das war schön. Es war wirklich schön, diese Erfahrung zu machen, die ich bis heute machen darf. Ja, es bleibt eine zentrale Aussage der Bibel, dass wir die Schafe sind und Jesus der gute Hirte ist. Wir sind keine Löwen, wir sind keine Tiger, wir sind aus Gottes Sicht Schafe, um die er sich kümmert. Und wir lesen weiter, was tut er? Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu frischem Wasser. Und das durfte ich erleben. Und ich hoffe, dass du das auch in deinem Leben erlebt hast oder noch erleben darfst, was das bedeutet, dem Hirten folgen zu dürfen und immer wieder zu dieser grünen Aue und zum frischen Wasser zu kommen. Immer wieder neu. Und Gott möchte uns führen. Wir lesen ja auch im Johannes-Evangelium Kapitel 10, 3 bis 4. Da sagt Jesus, er ruft die Schafe, also der gute Hirte, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Das ist das, was Gott tun möchte. Das Schaf muss aber schauen, was der Hirte macht. Also wenn wir uns jetzt da mal bildlich reinversetzen, dieses Schaf, das muss schauen nach dem Hirten. So wie es jetzt hochguckt, muss gucken, was macht der Hirte? Hat er gerufen? Es muss hören und es muss schauen, damit es auf die grüne Aue und zum frischen Wasser geführt werden kann. Es muss gucken, was passiert hier, wo muss ich eigentlich hin? Es muss die Ohren aufsperren, den Kopf hochnehmen, Ausschau halten, sonst kann es sich verirren. Und wisst ihr, was die häufigste Ursache für das Verlorengehen eines Schafes ist? Es ist das Trödeln, wenn es keinen Anlass gibt zum Hochgucken. Also einfach, du hast Gras, es guckt nach unten, geht so seines Weges und trödelt. Und so Schafe neigen zum Trödeln. Da finde ich mich auch wieder drin. Oder wir finden uns doch da drin auch wieder. Und das ist die häufigste Ursache, wenn es einfach keinen Anlass gibt, hochzuschauen, das Gras ist da, es ist alles gut, ich habe alles, was ich brauche und es guckt nicht hoch und orientiert sich auch nicht an der Herde, sondern guckt nicht hoch. Und wenn da kein Gras mehr ist, jetzt mal übertragen auf uns, wenn du irgendwann hinkommst, irgendwann kommt ja ein Schaf an einen Punkt, wo kein Gras mehr ist oder ein Zaun oder was auch immer, und wenn du hochguckst und es ist keiner mehr da, der Hirte ist weg, dann hast du dich verlaufen. Wenn da kein Gras mehr ist, was dich nährt in deinem Leben, dann hast du dich verlaufen. Dann hast du vielleicht zu lange auf den Boden gestarrt und der Hirte ist schon weitergezogen. Du kannst sogar in deinen Gebetserhörungen und dem Segen der grünen Aue, auf die er dich geführt hat, verloren gehen, weil das Gras da so saftig ist, weil es gut schmeckt. Und weil es keinen Anlass gibt, hochzuschauen auf den Hirten, wo will er eigentlich hin? Ich habe ja alles, was ich brauche. Ich habe meine Partnerschaft, ich habe genug Versorgung, ich habe genug Geld, ich habe genug Ablenkung und das alles. Und dann guckst du, auf einmal nährt dich das alles nicht mehr und du merkst, ich werde hier nicht mehr satt, das Wasser ist nicht mehr so frisch. Und du guckst hoch und der Hirte ist weg und die Herde ist weg. Das kann uns passieren. Wir müssen immer wieder Ausschau halten nach dem Hirten, was er tut, damit er uns immer wieder auf grüne Auen und zu frischem Wasser führen kann. Also du kannst sogar in deiner Gebetserhörung, zum Beispiel Partnerschaft, verloren gehen, weil du nicht mehr zum Hirten guckst. Oder Familie oder Job, du hast dir eine Familie gewünscht, hast dir einen Job gewünscht, ein Haus und bist dann so beschäftigt mit diesen Dingen. Und es ist ja auch Gras da, wovon du nähren kannst. Aber irgendwie merkst du dann irgendwann, der Hirte ist weitergezogen, der hat einen anderen Plan und ich bin ihm nicht gefolgt. Lasst uns diesen Fehler nicht machen und uns immer wieder zum Hirten schauen und wo er hingeht, was er vorhat. Wie ein Schaf, das dem Hirten und der Herde folgt. Und eine weitere Ursache ist die Ablenkung. Das ist die zweithäufigste Ursache, dass ein Schaf abgelenkt wird. Spannende Geräusche, es raschelt irgendwo, eine interessante Pflanze, die gut schmecken könnte, die irgendwo am Feldrand ist, die am Ende vielleicht aber sehr bitter schmeckt und du merkst, das war jetzt optisch gut, aber geschmacklich schlecht, wie beim Maggis. Es hat nicht richtig genährt. Ja, nee, ich gehe auch öfter in McDonald's und esse gern da. Und ich kenne das und vielleicht kennst du das auch beim Gang durch den Supermarkt. So viele Produkte werben um meine Aufmerksamkeit. Ich habe das neulich schon wieder gedacht. Ich habe eine Liste von 3 Sachen oder 2. Ich gehe durch den Supermarkt und gucke und alles ringt darum, mir das Geld aus dem Portemonnaie zu ziehen. Und manchmal gelingt es den Sachen auch. Und ich komme dann mit Sachen nach Hause, die ich gar nicht wollte und habe mehr Geld ausgegeben, als ich wollte und habe das vergessen, was ich eigentlich wollte. Kennt ihr das? Und ich bin neulich wirklich durch den Supermarkt, ich habe 2 oder 3 Sachen und ich habe auf den Boden gestarrt und bin so zur Kasse gelaufen, weil ich genau wusste, oh, Grillreiniger, der Grill ist dreckig. Zack, nehme ich. So geht's mir, ja? Irgendwie so, ihr kennt vielleicht da eure eigenen Beispiele. Und wenn ich nicht das im Blick behalte, was ich wirklich brauche, dann gebe ich am Ende mehr aus, als ich wollte. Und so kann es uns auch in diesen Dingen gehen, geistlich gesehen, was uns nährt, was wir wirklich brauchen. Wir spenden, schmeißen das vielleicht an falscher Stelle raus, wenn wir uns ablenken lassen und so vieles wirbt um unsere Aufmerksamkeit und möchte uns ablenken. Und Jesus möchte führen. Jesus möchte uns führen durchs Leben. Und was sagt denn unser Leben darüber aus, wie sehr Gott uns führen kann? Oder sich führen lässt. Also wenn du jetzt dein Leben als Buch hast und so die Bereiche, die Gott wichtig sind, wie viel von dem kann man eigentlich lesen, wo Führung, Gottes Führung drin ist? Lasst uns diese Frage stellen. Sieht man das? Sieht man das im Bereich von Partnerschaft, von Sexualität? Ist dir wichtig, was Gott wichtig ist? Wie sieht es aus mit Großzügigkeit und solchen Dingen? Mit deiner Zeit, wie setzt du die ein? Was macht deine Bildschirmzeit? Wie setzt du dein Geld ein? Was sind deine Prioritäten? Sind es deine oder ist es das, was Gottes Prio ist? Das sollten wir uns wirklich immer stellen. Wie viel Gottes Führung kann man an unserem Leben ablesen? Und ich kenne das, ich habe das schon oft gehabt. Wie oft, und lass uns mal diese Frage stellen, wie oft hast du schon eine Entscheidung getroffen, bei der du genau wusstest, ist nicht so gut mit Gott. Also Gott will das wahrscheinlich anders in seinem Wort. Da sagt er was anderes, er will was anderes. Und du hast bewusst was anderes entschieden und am Ende festgestellt, dass du es bereust und Gott es besser geplant hätte. Wer von euch hat schon mal so eine Entscheidung getroffen, bewusst gegen Gott und sie am Ende bereut und gemerkt, Gott hat größere Pläne? Also fast alle. Jeder, der seine Hand nicht gehoben hat, hat spätestens jetzt einen Grund, den er bereuen kann, im Gottesdienst gelogen zu haben. Oder? Ist doch so. Hey, wie viel Zeit verbringen wir in Gottes Gegenwart? Wie wichtig sind ihm seine Pläne, seine Gedanken für unser Leben? Wie wichtig ist das? Ey, wir wollen eine Ewigkeit mit Gott verbringen. Dann wollen wir doch auch Zeit hier schon mit Gott verbringen. Sonst passt doch irgendwas nicht. Wenn wir auf die Ewigkeit hoffen, nur mit ihm, da ist nur noch er. Also, und alle anderen, die bei ihm sind. Aber er steht im Zentrum. Und die, ja, ich weiß nicht, wie viele von den 140 Milliarden, habe ich mal gelesen, dass so 140 Milliarden bisher auf der Erde gelebt haben. Wie viele davon auch da oben sind. Aber er ist im Zentrum. Und er ist allgegenwärtig da oben. Und er ist es auch hier. Und wie viel Zeit verbringen wir hier schon mit ihm? Wie viel Führung darf er in unserem Leben hier schon haben? Denn er möchte uns von Segen zu Segen führen. Also, ich habe es ja schon gesagt, manchmal kannst du in deinem eigenen Segen versauern, dass du eine Partnerschaft bekommen hast, die du dir erbeten hast, dass du... die Malis ist so lustig, sorry. Das ist echt witzig. Dass du vielleicht irgendwie für was gebetet hast und darin lebst du ein Haus, ein Job oder was auch immer. Aber Jesus zieht weiter. Der Hirte zieht immer weiter. Und das finde ich sehr interessant, weil bei den Schafen folgt der Segen des frischen Wassers und der grünen Aue immer auf Gehorsam. Also wenn der Hirte losmarschiert, wenn er geht und weitergeht, dann muss das Schaf gehorsam sein und dann folgt später der Segen der grünen Aue, des frischen Wassers. Wenn das Schaf sich aufmacht und dem Hirten folgt, dann kann das stattfinden, was wir im Vers 3 lesen. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das erfordert Gehorsam, weil er uns auf rechter Straße führen möchte, auf seinem Weg. Und das Interessante ist, dass hier steht, dass David schreibt, um seines Namens willen. Warum? Weil er es so versprochen hat. Weil am Ende seine Herrlichkeit in unserem Leben offenbar werden will und seine Rolle als Hirte auch klar ist. Also wenn er uns als Schafe bezeichnet, dann ist das unsere Rolle, aber seine Rolle als Hirte bringt ganz viel Verantwortung und Verpflichtung seinerseits mit. Und wir lesen, dass er das Leben für die Schafe gibt und das hat er getan. Und er will, dass wir das heute in unserem Herzen noch in der Tiefe verstehen. Denn er lebt noch heute. Um seines Namens willen will er dir heute begegnen. Er will uns heute begegnen und uns führen auf rechter Straße und unsere Seele erquicken, weil am Ende alles, wenn sich die schöpferische Kraft seines Werkes in unserem Leben entfaltet, ihr Lieben, dann geht das zu seiner Ehre zurück. Dann stehen hier noch mehr Leute im Lobpreis morgens, noch mehr Menschen, dann werden wir wachsen, unsere Herzen werden wachsen in ihm und wir werden ihm noch mit mehr Ehre entgegentreten, wenn das, was er für uns vorbereitet hat, in unserem Leben schöpferische Kraft entwickelt. Amen. Um seines Namens willen. Und dann lesen wir weiter. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Tja, manchmal geht es durch Täler hindurch. Wir wissen nicht, warum er da hindurch führt, aber er führt. Und wir brauchen nichts zu fürchten, denn er ist bei uns. Was für eine Zusage. In allem, egal wie finster dieses Tal ist, und das Tal ist der schlimmste Ort, alle Feinde können auf dich runtergucken. Du bist völlig ausgeliefert. Du siehst nicht den Horizont, dir fehlt der Weitblick. Aber du brauchst wirklich nicht den Weg kennen und warum Gott dich dahin durchführt. Aber du brauchst nur den Hirten kennen letzten Endes und seiner Stimme hören und ihm folgen und wissen, dass du kein Unglück fürchten musst, denn er ist bei dir. Amen. David hat das erlebt. Er erlebte Verfolgung. Er verlor sogar einen Sohn als Folge seiner eigenen Sünde. Das erlebte er auch. Er erlebte tiefste Täler. Und das ist nichts Schönes. Aber er ist bei mir. Er ist bei uns. Und das hat David auch geschrieben. Trotz aller Täler, durch die er musste. Lasst uns den Hirten suchen. Und nicht den eigenen Weg versuchen zu finden. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil ich hatte das mal beobachtet, bei uns in Lalo war, da ist dieser Hochwasserschutz, da unten bei Gensing, große Felder. Und da habe ich das mal beobachtet, da hatte ich das Glück, dass ein Hirte mit seiner Herde durchgezogen ist. Und der stand einfach da an der Seite und hat zugeguckt. Und die sind wirklich so im Schneckentempo als Herde über die Wiese marschiert, haben gegessen, geplökt und dann am nächsten Tag bin ich dann nochmal vorbei. Die Wiese war noch grün, aber die Schafe waren nicht mehr da. Und da habe ich mich gefragt und auch ChatGPT, warum bleibt der nicht einfach auf dieser Wiese? Es ist doch genug saftiges Gras da. Und das, die Erklärung, warum das so ist, können wir sowas von auf unser geistliches Leben übertragen. Denn ein Grund ist der Schutz vor der Weide. Der Schutz der Weide. Wenn Schafe nämlich zu lange auf der Weide bleiben, dann fressen sie nicht nur das Gras, sondern sie fressen alles. Auch die Wurzeln fressen sie weg, sodass die Weide später gar nicht mehr, dass da neues Gras wachsen kann. Also es dient zum einen zum Schutz der Weide, weil wir sind auch so gierig manchmal, dass wir in diesem Segen, den wir haben, dann alles wirklich mit Haut und Haaren fressen können. Ne? Und so zieht auch der Hirte mit seinen Schafen weiter, um die Weide zu schützen. Dadurch kann sich die Fläche auch erholen und sie verödet nicht. Es dient der Gesundheit der Tiere. Parasiten und Würmer vermehren sich dort eben, wo Tiere lange verweilen. Kot und Urin tragen dazu bei. Wenn dann da ein Bach entlang geht, tut das ja auch seinen Teil dazu. Und wenn die Schafe zu lange an diesem Ort bleiben, steigt die Gefahr, dass sich immer mehr Schafe mit Parasiten infizieren. Und deswegen zieht er weiter. Und rotiert in den Weiden. Und damit kann man eben Parasitenzyklen unterbrechen. Es dient der vielfältigen Ernährung. Schafe mögen Abwechslung. Wenn sie länger auf einer Fläche bleiben, fressen sie nur das, was da ist. Was ihnen am besten schmeckt. Und dann lassen sie den Rest auch manchmal stehen. Aber auf neuen Flächen gibt es mehr Auswahl und mehr Frische und eine abwechslungsreiche Ernährung. Unterschiedliche Nährstoffe. Es dient am Ende der Gesundheit der Schafe, dass der Hirte weiterzieht, obwohl die Weide noch grün ist, obwohl es da noch Futter gibt. Und das, der letzte Grund, es dient der natürlichen Bewegung, die so wichtig ist für die Schafe. Es ist ihr natürliches Verhalten, dass sie weiterziehen, dass sie in Bewegung sind. Es sind Weidetiere. Und die Bewegung fördert die Gesundheit, es stärkt ihre Muskulatur, ihren Kreislauf, es verhindert Langeweile. Weil wenn die langweilig sind, dann fangen die an zu trödeln. Und es geht manchmal eben durch Täler. Es geht manchmal über Stock und Stein. Das stärkt die Muskulatur. Ihr Lieben, es stärkt unsere geistlichen Muskeln, wenn Gott uns gewisse Wege führt, von denen wir erstmal denken, das ist anstrengend und das ist nicht gut. Und das kostet mich vielleicht was, das kostet Überwindung, was auch immer mich es kostet. Aber es ist vielleicht auch einfach eine geistliche Übung, die deiner geistlichen Hygiene und Gesundheit dient. Amen. Auch Verhaltensprobleme wie Apathie oder Unruhe werden dadurch seltener, wenn der Hirte weiterzieht. Lasst uns mal darüber nachdenken, dass der Hirte in Bewegung ist und wir mit ihm in Bewegung sein sollen. Also, wir können diese Dinge auf unser geistliches Leben übertragen. Und im 4. Vers lesen wir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und an dem Vers möchte ich dann auch Schluss machen mit dem Psalm 23. Ich werde vielleicht nächste Woche dann weitermachen. Aber der Stecken und Stab des Hirten, die sehen so aus. Ist jetzt leider nicht so gut zu erkennen. Es ist ein Stab und ein Stecken. Ein Stecken, der hat vorne einen gekrümmten Hals. Und warum schreibt David eigentlich, dass dein Stecken und dein Stab, also der Stab und der Stecken Gottes, ihn trösten, dass sie mich trösten können? Der Stab dient dazu, Gefahren abzuwenden. Das ist ein massiver Stock, ein Prügel, kann man so sagen, und mit dem man Feinde vertreiben kann. Und das tut Gott, manchmal ohne, dass wir es wissen oder mitkriegen. David weiß genau, wovon er schreibt, als er die Gefahren, die da lauerten, Räuber, Diebe, Raubtiere, mit dem Stock verprügelt hat. Und da wusste er genau, das tut Gott auch für ihn. Das sind Feinde geistlicher Natur, das sind Angriffe. Und da dürfen wir wissen, dass Gott uns da bewahrt. Er hat Kraft, er hat seinen Stab in der Hand, um Gefahren von uns abzuwehren. Aber auch sein Stecken darf uns trösten. Denn ein Hirte geht mit dem Stecken hin und korrigiert Tiere manchmal auch mit dem Kurs. Vielleicht erlebst du das auch in deinem Leben, dass Gott dich irgendwie korrigiert. Manchmal vielleicht sogar physisch oder durch eine Predigt, durch Verse oder auch durch das Wort von jemand anderem, der was sieht und dir vielleicht was sagt und vielleicht da eine Korrektur reinbringen will, aus Fürsorge, genauso wie der Hirte das tut. Und Jesus sagt ja auch, wir haben auch eine Aufgabe als Hirten, das zu tun, so in Gemeinde, hirtlicher Dienst und so weiter. Und er holt manchmal wirklich mit dem, am Hals packt er das Schaf und zieht es zurück, sodass es deutlich merkt, falscher Weg, zurück auf den richtigen Weg. Dazu gebraucht er auch sein Stecken. Und manchmal, ich habe gehört, dass das Schaf, wenn es dann so unruhig wird, dass er es mit dem Stecken am Hals packt und den Hals hochzieht, weil die meiste Kraft hat es, wenn es auf den Boden guckt und sich dann runterstemmen kann, wenn es widerspenstig ist. Aber wenn er den Kopf hochkriegt, dann verliert es viel an Anspannung und Kraft und dann kann er es wieder führen. Also ich erlebe das und vielleicht erlebst du das auch, dass der Stecken, den Gott manchmal einsetzt und sein Wort ist manchmal so knallhart, wie es in unser Leben sprechen kann, dass es manchmal wehtut, aber dass es uns korrigiert und auf die richtige Bahn bringt. Und das ist am Ende ein Riesentrost. Er sieht, was passiert. Und er zählt auch durch, wenn nötig. Wie merkt ein Hirte, dass ein Schaf weg ist? Er zählt durch. Er erkennt dich beim Namen. Der kennt uns beim Namen. Das heißt, er zählt durch. Weil sonst wird er ja gar nicht merken, dass eins verloren ist. Und dann würden wir auch nicht lesen, dass er 99 stehen lässt, um einem nachzugehen. Gott kennt uns beim Namen und er weiß, wenn wir verloren und auf dem Irrweg sind, dann macht er sich schon auf den Weg, um uns zurückzuholen. Und das Beste, was ein Schaf tun kann, ist immer zu wissen, was der Hirte tut und wo er hin will und darauf zu vertrauen, dass er es besser weiß. Das ist das Beste, was ein Schaf tun kann. Und das ist das Beste, was wir tun können. Und Gottes Ordnung und sein Wille sind sehr offenbar und klar in seinem Wort. Ich sage das immer wieder. Er spricht so laut durch sein Wort. Und es ist so eine einfache und klare Linie drin. Die Botschaft ist so klar und einfach. Und wir sind so geneigt in der Vielfalt, die es so gibt, zu versauern. Und ich möchte das mal an einem kurzen Beispiel demonstrieren. Eben Vielfalt, es gibt so viel. Du hast diese Möglichkeit, eine Falte. Du kannst Yoga machen gehen, wenn es dir nicht gut geht. Noch eine Falte. Glück durch Erfolg. Noch eine Falte. Glück durch Geld. Oder was bietet uns die Welt noch so, wo man Glück kriegen könnte? Auf vielfältige Art und Weise. Und so kannst du das Ding immer weiter falten und die Welt, das reißt gar nicht ab an Angeboten, die wir bekommen. Auch bei Jugendlichen. Du hast die Möglichkeit, glücklich zu werden, indem du dein Geschlecht änderst. Das greift sogar heute schon in die 14-Jährigen rein, die das selbst entscheiden dürfen. Vielfalt. Vielfältige Entscheidungen. Du kannst eine Liebesbeziehung mit KI führen. Da wird es ganz knusprig dann. Ey. Also du hast so viele Möglichkeiten heute. So. Jetzt, wenn wir das mal auffalten, dann sehen wir, was wir von der Vielfalt haben. Nämlich ein ganz schönes Chaos. Oder? Und im 1. Korinther schreibt Paulus, denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft zu verkünden, um die zu retten, die daran glauben. Einfältig. Gottes Wort ist manchmal einfach sehr einfältig und klar.
Buchstäblich einfältig. Eine klare
Linie. Kannst du dich hinsetzen, kannst Gott hinsetzen und der Weg dahin, den zeigt er dir durch sein Wort. Den findest du im Gebet. Und Psalm 19,8 beschreibt die Wirkung von Gottes Wort. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Wir dürfen immer zu ihm kommen und um Hilfe bitten. Und die Susanne wird uns jetzt mit reinnehmen. Die wird uns ihr Zeugnis geben, wie sie das erlebt hat, wie sie Gott um Hilfe gebeten hat, den guten Hirten, und wie er in ihrem Leben gewirkt hat.